Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Einkaufscommunity, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BME-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist immer noch Florian Klemann, ich bin immer noch Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München, beschäftige mich, Sie erraten es, immer noch mit Fragen der zukunftsorientierten Entwicklung des Einkaufs und freue mich auch immer noch an dieser Stelle ausgewählte Experten und Expertinnen rund um das große Thema Digitalisierung und Transformation des Einkaufs begrüßen, befragen und mit Ihnen diskutieren zu können. Dabei betrachten wir nicht einzelne Lösungen, sondern gerne auch das große Ganze. Wie kann man digitale Strategien in der Einkaufspraxis gestalten? Wie können wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte mitnehmen? Welche Rolle müssen sie einnehmen? Und welche konkreten Herausforderungen ergeben sich, wenn man eine digitale Roadmap definiert und abarbeiten möchte? Als Gäste darf ich dazu heute Janine Platzer und Werner Vogel aus dem Einkaufsteam der Webasto SE begrüßen und sage an der Stelle herzlich willkommen und stellt euch doch gleich einmal vor.
Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Janine Platzer. Ich bin arbeite bei Webasto im Einkauf, bin im Team von Werner Vogel für Prozesse, Methoden und Tools und in dem Kontext für das ganze große Thema Digitalisierung im Einkauf zuständig. Bin seit 4 Jahren bei Webasto und das größte Thema der letzten Jahre war die Einführung von Ariba als SRM-Lösung.
Danke. Werner, deine Vorstellung.
Dann ganz kurz zu meiner Person. Werner Vogel, mein Name, bin 52 Jahre alt. Von den 52 Jahren habe ich etwas mehr als 25 in Webasto verbracht. In der meisten Zeit meiner Zeit bei Webasto habe ich mich mit Einkauf beschäftigt und verantworte derzeit den globalen strategischen Einkauf einerseits und andererseits eine Abteilung, die wir intern PMT nennen, was für Prozesse, Methoden und Tools steht. Und in dem Zusammenhang PMT beschäftigen wir uns sehr stark natürlich einerseits mit dem Thema Digitalisierung. Andererseits sind da auch spannende Themen wie Academy, Reporting und generelle Prozesse mit aufgehangen. Und das ist, was wir zurzeit so machen bei Webasto und ganz speziell in meinem Bereich.
Super und spannend, weil ich glaube, diese Abteilung für bei euch PMT, Prozesse, Methoden und letztendlich auch ein bisschen die Weiterentwicklung des Einkaufs, gibt es noch gar nicht so viel in Unternehmen. Dabei vielleicht Unternehmen das richtige Stichwort. Mir, und das wisst ihr aus den Vorgesprächen, ist Webasto geläufig, weil das tatsächlich in meiner Grundschulzeit die erste Exkursion war, die ich machen durfte, weil ich in dem Ort zur Grundschule gegangen bin. Aber vielleicht ist nicht allen Webasto geläufig. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was zum Unternehmen sagen, zur Branche und vielleicht dann auch schon die Brücke zum Thema schlagen, nämlich warum ist bei euch eine digitale Entwicklung des Einkaufs so wichtig?
Sehr gerne. Ja, Webasto, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen immer noch, was 1901 ursprünglich mal in Esslingen gegründet wurde. Der Name Webasto kam dann aber erst 1906 mit dem Umzug nach Stockdorf. Und Webasto steht für Wilhelm Bayer in Stockdorf. So kam der Firmenname mal zustande. Mittlerweile sprechen wir von über 15.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Standorten weltweit. Von den 50 Standorten weltweit sind circa 30 Produktionsstandorte mit dabei. Und mit diesen Standorten erwirtschaften wir derzeit einen Umsatz von 3,7 Milliarden jährlich. Es sind die Zahlen aus 2021. Und worauf wir besonders stolz sind, das mit einer Eigenkapitalquote immer noch von 27%. Das heißt, familiengeführt ist da wirklich auch noch der richtige Ausdruck. Was sind die Geschäftsbereiche, in denen wir unterwegs sind? Wir sind ein klassischer Tier-1-Automobilzulieferer. Wir kümmern uns um Themen wie Schiebe-, Panorama- und Cabrio-Dächer. Und jetzt im Neueren aber auch Dachsysteme mit integrierter Sensorik, die gerade für das Thema autonomes Fahren sehr wichtig werden. Wir kümmern uns auch um Themen wie elektrische und kraftstoffbetriebene Heizsysteme, wo man uns vielleicht aus dem Standheizungsbereich kennt, weil wir da auch auf dem Aftermarket unterwegs sind. Wir haben auch Kühlsysteme in dem Zusammenhang, Klimatisierung, und haben auch seit ein paar Jahren zwei neue Standbeine in der Elektromobilität. Zum einen sind es Batteriesysteme und zum anderen sind es Ladelösungen und darüber hinaus noch Applikationen und Services, die wir in der Hauptsache in unserem Aftermarket-Bereich anbieten. Die Webasto-Gruppe generell ist aufgeteilt in drei Business Units. Zum einen die Roof and Components, wo wir uns um das ganze Dachgeschäft kümmern. Zum anderen die Energy und Components, wo es um alles geht, was Heizsysteme, Batteriesysteme und Ladelösungen sind. Und zum Schluss noch die Customized Solutions, das ist so ein bisschen unser Aftermarket-Bereich, wo wir eben auch direkt an den End-User über Händler verkaufen.
Ja, ist ein relativ breites Portfolio, aber eben mit Fokus auf die Automotive-Industrie, so wie du es auch gesagt hast. Und Janin hatte das vorhin auch schon gesagt, eben das Thema SAP ganz wichtig oder Ariba ganz wichtig oder Digitalisierung generell. Was war da die Situation und die Treiber, die euch bewogen im Einkauf, die sie euch bewogen haben, das Thema Digitalisierung in dieser Breite anzunehmen, ne? Und um dann noch ein paar Stichworte aufzugreifen. Viele Standorte international, Ausrichtung natürlich im Automotive-Bereich auch an den Kunden. Also nicht unbedingt eine einfache Situation. Deswegen gerne, was waren Treiber eurer Veränderung? Warum habt ihr gesagt, okay, da müssen wir jetzt was tun?
Also zunächst mal waren wir bei Webasto, glaube ich, immer schon relativ gut in dem Thema, was zu digitalisieren. Wir hatten bereits schon vor 5 Jahren Supplier Relation Management Plattformen im Einsatz. Hauptgrund aber, warum wir angefangen haben, darüber nachzudenken, war, dass all die Systeme, die wir hatten, nicht mit unserem Backbone-System, was heute ein SAP ist, verknüpft waren. Somit mussten wir immer Daten manuell von einem in andere System übernehmen. Und es gab auch viele singuläre Lösungen wie Excel-Sheets. Und nein, Excel ist keine Digitalisierung. Wir hatten aber auch Datenbanken, Standalone-Lösungen. Und was uns sehr stark getrieben hat, war, dass wir mangels der Vernetzung die Digitalisierung wirklich nicht auf einer globalen Basis vorantreiben konnten. Weiterhin hat uns auch getrieben, ich denke, wie viele Unternehmen, wir wollten die Effizienz steigern, natürlich, aber für uns war auch wichtig, dass wir einen Single Point of Truth für Informationen haben, die den Lieferanten betreffen.
Das Thema Transparenz.
Richtig. Wichtigster Beweggrund war aber auch, dass wir gesehen haben, dass sich die Mitarbeiter mehr und mehr damit beschäftigen, Daten von A nach B zu kopieren. Im Idealfall wären die aber beim Lieferanten draußen oder würden mit dem Lieferanten in Interaktion treten. Das heißt, Digitalisierung ist nicht gleichzusetzen mit dem Thema, dass der Einkäufer nicht mehr gebraucht wird, sondern soll letztendlich den Einkäufer unterstützen, dass er sich um die wirklich wichtigen Themen kümmern kann, nämlich die Interaktion mit den Lieferanten.
Janin, vielleicht kannst du noch ein bisschen was ergänzen, wie du dann zu dem Projekt gekommen bist. Wie war die Herangehensweise, nachdem der Werner ja gerade über die Erkenntnisse gesprochen hat, die dazu geführt haben, dass man gesagt hat, das muss besser werden. Wie bist du zu dem Projekt gekommen? Was wurde dann gezielt unternommen mit dieser Erkenntnis? Weil man hat ja nicht im ersten Moment sich gleich für einen Anbieter gegebenenfalls entschieden, sondern erstmal Lösungen evaluieren müssen.
Genau. Ja, wie es der Werner gesagt hat, die Kernaufgabe des Einkaufs ist es ja, sich mit dem Lieferanten zu beschäftigen und mit dem Lieferanten im Optimalfall eine gute Beziehung aufzubauen. Das heißt, das ganze Thema Lieferantenmanagement ist der größte Hebel, den wir im Einkauf haben, um auch möglichst schnell, weil am Ende geht es ja dann auch darum, schnell zu sein, die ersten Schritte in Richtung noch digitaleren Lösungen zu gehen. Das heißt, das war im Grunde so die Hinleitung dazu, warum wir uns für die Einführung eines neuen SRM-Moduls oder Systems entschieden haben. Wir hatten dann ein Evaluierungsprojekt laufen, wo wir verschiedene Anbieter gescreent haben, wo wir auch mal intern überlegt haben, was wollen wir eigentlich. Wir haben vorhin ja gehört, wir hatten schon ein SRM-System im Einsatz, was auch nicht nur schlecht war, aber man will ja irgendwie auch besser werden. Also haben wir uns erst damit beschäftigt, was wollen wir, was kann der Markt und wo trifft man sich. Hatten uns dann für einen Anbieter entschieden, haben dann nochmal eine Runde gedreht, um zu prüfen, ob das auch wirklich die richtige Entscheidung ist, die wir da getroffen haben, um nochmal dagegen zu legen, ob die Use Cases, die wir identifiziert haben, auch nach unseren Wünschen erfüllt werden und haben uns so am Ende eben für das System entschieden, was wir dann auch begonnen haben umzusetzen.
Und ich meine, da ist so meine Wahrnehmung, dass immer noch in der Einkaufspraxis recht stark diskutiert wird. Suchen wir uns für dieses Thema ein großes System raus, das sozusagen dann eine sehr breite Abdeckung hat, oder haben wir ein zentrales ERP-System, an dem wir dann nach Bedarf einzelne kleinere, vielleicht auch Startup-nahe Tools einsetzen? Ihr seid jetzt die große Lösung, möchte ich es mal sagen, gegangen. Kannst du uns da noch ein bisschen was aus dem Entscheidungshintergrund sagen?
Ja, du hast recht, wir haben eine große Lösung eingesetzt, allerdings nur für den Bereich Einkauf. Wir haben weitere Anbieter für den Bereich Lieferantenqualitätsmanagement beispielsweise auch in den letzten Jahren implementiert, weil man sich von dem Gedanken, oder weil wir uns auch von dem Gedanken verabschiedet haben, die eierlegende Wollmilchsau zu finden. Je größer das Produkt wird, was man einführt, desto mehr Abstriche macht man und desto mehr Kompromisse muss man gehen. Und am Ende haben wir uns gemeinsam mit unseren IT-Kollegen auf ein paar Rahmenbedingungen festgelegt, die für Software und Cloud-Software, die wir einführen wollen, eben gelten. Versuchen natürlich immer noch möglichst viel in Software zu packen, die wir haben, um nicht in eine zerpflückte Einzeltool-Landschaft zu gehen, sind uns aber auch bewusst, dass wir nicht alles in einem System verankern können.
Okay. Und trotzdem, ja, ein durchaus großer Anspruch. Wie umfangreich war denn dann am Ende, wo es dann Richtung Implementierung ging, das Projekt? Welche Module hat man eingeführt? Hat man irgendwo, ihr habt ja gesagt, dass ihr eigentlich global unterwegs seid, hat man da irgendwie Abstriche gemacht? Beziehungsweise was hat man dann letztendlich in den Fokus genommen?
Wir hatten zwei Projekte gleichzeitig im Laufen, einfach weil die Business-Organisationen dahinter gänzlich verschieden waren. Ich bleibe jetzt mal bei dem Großen, das war eben die Ariba-Einführung. Wir haben im Projektscope 6 Module. Davon haben wir nach 2 Jahren Projektlaufzeit, wir haben im April 21 gestartet, haben jetzt nach 2 Jahren Projektlaufzeit 2 Module global ausgeräumt. Da haben wir die Prozesse komplett schon umgestellt. In dem dritten sind wir gerade im globalen Rollout und sind bereits in 3 Regionen live, noch nicht ganz, aber wir haben in 3 Regionen bereits Standorte, die darauf arbeiten und haben das Ziel, das 3. Modul bis Sommer diesen Jahres komplett ausgerollt zu haben. Die 3 weiteren Module, das eine ist Use Case Based, also das rollen wir gar nicht flächendeckend aus, sondern ziehen einzelne Use Cases einfach drauf. An dem arbeiten wir gerade schon und die 2 weiteren, die noch fehlen, die sind gerade in der Vorbereitung.
Ich weiß aus meiner Beraterzeit, dass solche Rollouts global quasi immer eher so ein Gefühl, so ein Lebensprojekt sind. Das hört sich ja an, dass ihr schon relativ konkrete Ergebnisse habt. Könnt ihr da noch ein bisschen was berichten, was tatsächlich jetzt schon wirklich konkret im Einsatz ist, was ihr nutzt, und dann gerne auch schon über die Learnings zu sprechen, die ihr aus diesem Ansatz, den ihr gewählt habt, gezogen habt? Wir haben ja ein sehr vielfältiges Zuhörerpublikum, wo wahrscheinlich eben für jeden auch ein Lerneffekt mit dabei sein kann. Also gerne, was sind die ersten greifbaren Ergebnisse und was sind vielleicht auch schmerzhaft erfahrene Lernprozesse, die ihr durchlaufen habt?
Ja, gerne. Also greifbare Ergebnisse sind eben diese 2 Module, die global live sind. Das ist einmal das ganze Thema Lieferantenmanagement und das ganze Thema Sourcing für direkt und indirektes Material. Das haben wir komplett auf Ariba gezogen. Und das heißt konkret, wir haben in den letzten 12 Monaten im Einkauf 3000 Lieferanten auf Ariba registriert, was, glaube ich, schon auch eine große Zahl ist.
Das ist ordentlich, ja.
Da haben die Kollegen sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben mit Ariba die Möglichkeit, erstmal Auktionen durchzuführen bei Webasto. Wir haben in den letzten 6 Monaten, vor 6 Monaten hatten wir die erste Auktion, dann haben wir in den letzten 6 Monaten 10 Auktionen durchgeführt, mit dem Ziel natürlich, das weiter auszubauen. Aber allein 10 Auktionen in einem kompletten neuen Setup durchzuführen, ist, glaube ich, auch einfach eine sehr gute Leistung, die da passiert ist. Wir haben in dem ganzen Zuge des Rollouts über 500 Einkäufer geschult und mehr als 1000 Anforderer in den einzelnen Werken. Also auch das, und das wurde vor allem durch Kollegen aus dem Business umgesetzt. Das war jetzt nicht nur das Projekt, was da gearbeitet hat, sondern aufgrund des agilen Projektansatzes, den wir hatten, waren einfach viele Kollegen aus dem Business mit dabei, die da in diesen Schulungen einfach super stark unterstützt haben.
Also Schulung, ganz wichtiges Stichwort, Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. meiner Erfahrung leider immer so ein Thema, das zu kurz geht. Gibt es denn tatsächlich trotzdem Sachen, wo ihr sagt, puh, das hätten wir uns anders vorgestellt, wo ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert?
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Wer nicht hören will, muss lesen. Die Schweizer Business Information Plattform bietet leichten Zugang zu Wissen in allen Medienformen. Über die Plattform kaufen Sie all diese Informationsprodukte komfortabel über den E-Procurement-Prozess Ihres Unternehmens ein. Neben den professionellen Services von Schweizer machen innovative Softwarelösungen Wissen einfach nutzbar. Mobil, weltweit und geräteunabhängig. Ob als App oder im Browser. Der iKiosk ermöglicht die einfache und komfortable Nutzung aller digitalen Zeitschriften und Zeitungen über einen Zugang, egal wann und an welchem Ort, und unterstützt dabei Ihren digitalen Beschaffungsprozess. Aktuell sind bereits über 1000 Titel von über 200 Verlagen im iKiosk verfügbar. Wir erweitern das Angebot ständig. Fordern Sie unter sales@schweizer-online.de Ihren kostenfreien Testzugang an. Wie Sie das Arbeiten mit digitalen Informationen weiter optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Also Schulung, ganz wichtiges Stichwort, Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Meiner Erfahrung leider immer so ein Thema, das zu kurz geht. Gibt es denn tatsächlich trotzdem Sachen, wo ihr sagt, puh, das hätten wir uns anders vorgestellt, wo ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wo wir sagen, was schiefgegangen, aber dann doch sozusagen noch back on track geholt? Das wäre natürlich auch interessant. Wo kann es schiefgehen? Was kann man da besser machen?
Ja, vielleicht eins, was wir nicht auf keinen Fall unterschätzen darf bei Einführung eines SAM-Systems. Man kann sich als Unternehmen wie Basto sehr viel ausdenken, was man gerne machen würde. Am Ende des Tages braucht es aber auch die Lieferanten dazu. Das ist eins der Learnings, die wir, denke ich, daraus haben, dass ohne Lieferanten das Ding nicht fliegt. Und ja, das kostet zum Teil Überzeugungsarbeit bei den Lieferanten, wirklich zu sagen, es ist ein System, was uns beide entlastet, wo wir Standards einführen können. Das, denke ich, war eins der wesentlichen Findings, was ich jetzt aus meiner Rolle strategischer Einkauf, die ich ja auch innehabe, gesehen habe. Das bedarf sehr viel Aktion, und ich glaube, ein anderes ganz wichtiges Thema ist, wenn man nicht die Unterstützung vom Management dahinter hat, und das geht rauf bis zum Top-Management. Wir haben das große Glück, dass wir mit dem EVP-Einkauf, der Frau von Roy Zhang, jemanden hatten, der das Projekt von Anfang an sehr supportet hat. Die ist mittlerweile sogar in den Webasto-Vorstand aufgerückt und unterstützt uns immer noch sehr. Und das war für uns so eins der Themen. Nur mit dieser Unterstützung ist es wirklich sehr gut möglich, dass man besser vorankommt und dass man vor allem auch schneller vorankommt. Und wenn man die Unterstützung im Management nicht hat und auf der anderen Seite die Lieferanten nicht davon überzeugen kann, dass wir gemeinsam Vorteile drauf haben, ich glaube, dann ist es schwierig.
Vielleicht kannst du da aus Rolle der Führungskraft noch ein Stück weit ergänzen, weil ich glaube, das ist oft ein Problem im Einkauf. Der Veränderungswille im Einkauf ist da, auch die Notwendigkeit wird gesehen, aber dann in diesem Connect mit der höheren Führungsebene ist dann der Einkauf oft doch noch so als Bestellbüro abqualifiziert. Gibt es da Ansätze, die ihr weiterempfehlen könnt oder Dinge, die man tun kann, wenn man im Einkauf Veränderungsbedarf wahrnimmt, gerade beim Thema Digitalisierung, was ja eben nur funktionsübergreifend mit Einbindung der IT, aber entsprechenden Ressourcen funktioniert, was Einkäuferinnen und Einkäufer respektive auch die Leitungspersonen machen können, um eben Management Attention und auch Management Backup zu bekommen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, den Mehrwert aufzuzeigen. Und zwar jetzt nicht im Sinne Mehrwert in Euros. Ja klar, auch bei Webasto steckt natürlich ein Business Case dahinter, hinter so einer Einführung. Aber am Ende des Tages den Mehrwert aufzuzeigen, der besseren Datenverfügbarkeit, dieses Single Point of Truth, den ich anfangs angesprochen habe, aber eben auch diese einfachen Vernetzung der Systeme miteinander. Wenn man das sehr gut aufzeigt und auch den Mitarbeitern aufzeigt, dann ist diese Sperre gegen Digitalisierung, die man vielleicht manchmal erlebt, relativ schnell aufgehoben. Weil wenn der Arbeitsalltag eines Einkäufers sich vereinfacht und er nicht aus irgendwelchen Excels was in SAP und andersrum kopieren muss, kriegt man sehr schnell das positive Feedback. Und dazu gehört natürlich auch ein wesentliches Thema Kommunikation. Wir haben einen eigenen Workstream im SAP Ariba Einführungsprojekt gehabt, der auch geleitet war von der Janine, der sich nur mit dem Thema Communication beschäftigt hat. Ich weiß nicht, Janine, vielleicht kannst du 2, 3 Sätze dazu erzählen, was wir da so getan haben und wie wichtig das war.
Gerne.
Gerne. Also im Grunde haben wir viel erzählt. Ganz oft an verschiedensten Stellen über verschiedenste Level. Und das ist, glaube ich, auch mit, was am Ende das Verständnis geschaffen hat. Es reicht nicht nur, in die Führungskräfterunden zu gehen, sondern man muss sich auch in den Teammeetings blicken lassen, man muss auch eigene Townhalls aufsetzen. Und gerade zu Projektstart kam ich mir oftmals vor wie so eine kaputte Schallplatte, weil ich immer wieder das Gleiche erzählt habe. Aber das hat sich am Ende ausbezahlt, weil es gab, glaube ich, niemanden im ganzen Einkauf, der nicht von dem Projekt wusste und der nicht wusste, wer dahinter steht. Und auch dieser Link, der dann entsteht zwischen, wir haben so ein ziemlich kryptisches Digitalisierungsprojekt, aber das sind meine Kollegen A, B und C und die kenne ich. Das hat, glaube ich, viel ausgemacht und viel, viel Mehrwert geschaffen. Aus Projektleitersicht muss ich sagen, was uns auch noch sehr geholfen hat, ist, dass das Projekt im letzten Jahr während der Einführung von oben bis unten verzielt war. Also in jedem Level, jedes Level, was wir bei Webasto haben, hatte die Einführung des Ariba, der Ariba Software in seinen Zielen drin. Das heißt, wir haben auch über das Jahr den Druck nicht verloren, weil das ist ja auch oft ein Phänomen, was man.
Und woran liegt es dann, dass sich, oder ist es ein spezielles Phänomen, das weiß ich auch nicht, aber ich habe manchmal die Wahrnehmung, dass im Einkauf schon eine spezielle Herausforderung ist, dieses Kommunikative, dieses Change Management und auch das Thema Marketing letztendlich damit auch ein Stück weit mitzunehmen. Ich denke da an meine Azubi-Zeit, wo ich mich natürlich im Einkauf besonders wohl gefühlt habe, weil ich derjenige war, der sich zurücklehnen und kommen lassen konnte, in Anführungszeichen. Ist das eins der Probleme, beziehungsweise wie wird bei euch da der Einkauf gedacht, um eben, weil dieses Thema Change Management ist ja keineswegs neu oder das Thema Trainings und doch wird es gefühlt immer wieder außen vor gelassen. Dieses Thema Management Attention und Management Support zu generieren, ist auch keineswegs ein neues Thema. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr eine Magic Formula habt, aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen Einsichten geben, warum das bei euch integraler Projektbestandteil war und so wie ich es verstehe, auch von Anfang an.
Also am Ende des Tages sehen wir uns bei Webasto im Einkauf eigentlich immer schon nicht nur als diese, du hattest das mal Bestellbude genannt, nicht als die klassische Bestellbude, sondern haben eigentlich von jeher schon versucht, auch neue Entwicklungen mit zu begleiten, neue Ideen in der Vorentwicklung mit zu begleiten. Wir haben beispielsweise einen eigenen Einkäufer, der sich nur um Vorentwicklungsprojekte kümmert. Da ist noch gar kein Kundenprojekt dahinter. Und das zeigt eigentlich, wie wir versuchen hier im Einkauf bei Webasto, und das machen wir schon seit Jahren, mehr zu sein als nur diejenigen, die Jahrespreisverhandlungen machen, die ihre Savings jedes Jahr bringen, sondern wir wollen einen anderen Value-Add, den man vielleicht nicht auf Anhieb sieht, einen anderen Value-Add einbringen. Und ich glaube, das hat uns auch sehr stark geholfen, weil wir hatten auch für jedes Modul eigene Product-Owner aus dem Einkauf, unter anderem auch aus dem strategischen Einkauf, die natürlich auf der einen Seite das Tagesgeschäft sehr gut kennen, aber auf der anderen Seite auch die Vision von Webasto kennen, wo wir in der Zukunft tätig sein wollen und wie vielseitig wir sein wollen. Und das geht aus unserer Sicht am allerbesten mit einer Digitalisierung. Und so gesehen hat sich das Thema SAP Ariba-Einführung sehr gut eingereiht in unsere gesamte Unternehmensstrategie.
Janine, hast du noch Ergänzungen oder volle Zustimmung? Weil du hast es ja dann auch live gelebt sozusagen und wahrscheinlich hat es dann doch manchmal geknirscht.
Ich glaube, wenn wir jetzt behaupten würden, dass es nicht geknirscht hat, wäre das auch eine ziemliche Lüge. Aber prinzipiell stimme ich dem Werner zu. Vielleicht noch eine Ergänzung. Durch diese Verzahnung von dem Projekt und dem Business, durch diese Rolle als Product Owner und auch durch dieses agile Setup, was wir uns anfangs ausgedacht haben, haben wir es eben geschafft, dass auch das Business Ownership übernimmt. Und diese erste Reaktion, die ja auch ganz typisch menschlich ist, das ist neu, das mag ich nicht, das kenne ich nicht, das will ich nicht, hat nicht mehr stattgefunden, weil auf einmal war mein Kollege involviert und war dafür zuständig und nicht irgendeiner aus dem PMT-Team. Warum wir auch dem ganzen Thema Change Management so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, auch wie du ja richtig sagst, es ist ja nichts Neues, aber das lag auch dran, dass wir uns gerade zu Beginn in diesen Evaluierungsphasen hingesetzt haben und überlegt haben, warum genau sind denn andere Projekte schiefgelaufen? Da haben wir auch gemeinsam mit den Kollegen von der IT und unserer globalen Prozessoptimierungstruppe sehr viel Zeit genommen und haben überlegt, welche Schrauben versuchen wir denn dieses Mal auch ganz bewusst anders zu stellen und was muss passieren, damit wir die auch konsequent dargestellt lassen. Und da kam dann eben unter anderem ein sehr konsequentes Change Management und Trainingskonzept bei raus.
Daraus leite ich dann ab, im Zweifelsfall lieber technisch eine etwas kleinere Lösung und nicht alle Teilmodule und Funktionen, aber genug Budget für Change Management, Kommunikation und ähnliche Dinge und auch Kapazität vorsehen. Was sind denn sonst, wenn wir mal einen Schritt rausgehen aus Webasto, vielleicht Lerneffekte, wo er sagt, das ist übertragbar, auch für andere Branchen, für Unternehmen, die vielleicht eine Spur kleiner unterwegs sind, sagen, naja, es sind jetzt auch ein paar Milliarden und über 10.000 Mitarbeiter. Ich habe hier 500 und ein Team von 10 bis 15 Einkäufern. Inwieweit lassen sich aus eurer Sicht die Erkenntnisse und Learnings auch verallgemeinern?
Ich glaube, was unabhängig von der Unternehmensgröße ist, ist dieses System mit den Product Ownern aus dem Business, also die Beteiligten zu Betroffenen machen. Das war für uns eins der Learnings, glaube ich, was man auf viele Unternehmen anwenden kann. Nicht von außen was ins System reinschieben, sondern wirklich die Kollegen, die täglich im Doing sind, mit dazu nutzen, so ein Projekt umzusetzen. Und ich glaube, das kann man unabhängig von der Firmengröße tun. Und was Janine vorhin angesprochen hat, auch dieses Commitment vom Management inklusive der Verzielung, das sich zu Beginn so eines Projekts vom Management abzuholen, das glaube ich ist essentiell und das könnte ich den Organisationen da draußen, die Ähnliches vorhaben, raten. Und am Ende des Tages, und ich glaube, das war eins der größten Assets, ein Projektteam zu haben, was wirklich das umsetzen will und was auch dahinter steht. Es steht und fällt mit der Motivation des Teams und wir haben ja vielleicht viel zusammen geweint und Stress gehabt, aber wir haben auch viel zusammen gelacht und die Erfolge gefeiert. Und auch das ist ein ganz wichtiges Finding für mich, die Erfolge auch feiern, auch wenn es noch so schwierig ist in Zeiten der Pandemie und der angespannten Situation in der Automobilindustrie generell und das betrifft auch viele, viele andere Industrien. Und wenn man dieses Setup sich verinnerlicht, ich glaube, dann kann so ein Projekt erfolgreich sein. Und vielleicht last but not least, ich glaube, irgendwann muss man sich auf dem Weg auch entscheiden, was möchte man. Möchte man die perfekte Lösung einführen, dann wird es, wie du es genannt hast, eher so ein Lebensprojekt. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, wir werden auch eine 80% Lösung ausrollen und hinterher optimieren. Aber wir haben einen fixen Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt wollen wir die Altsysteme abschalten und wollen die neuen Systeme dann am Laufen haben.
Ja, das hört sich so an, als sei die Reise noch nicht zu Ende. Was sind denn jetzt konkret auf das Thema Digitalisierung die nächsten Themen, die ihr auf der Agenda habt? Ist es sozusagen die 20%, die nach den 80 noch fehlen oder sind schon neue Tools, Funktionalitäten in der Pipeline?
Also zum einen ist natürlich die Optimierung des bestehenden Systems ein wichtiges Thema. Zum anderen, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, wir wollen die Systeme, die wir im Einsatz haben, auch alle noch mehr miteinander vernetzen, was dazu dient, dass wir die Daten besser nutzbar machen. Wir wollen, dass die Mitarbeiter die Daten verstehen und im täglichen Leben nutzen. Und was zukünftig auch mit dazukommen wird, ChatGPT ist gerade in aller Munde. Wir wollen natürlich auch künftig künstliche Intelligenz nutzen, um die Daten in einer gewissen Weise vorzuanalysieren, vorzufiltern. Dazu sind wir gerade in Abstimmung mit unseren Stakeholdern im Unternehmen und wollen jetzt innerhalb der nächsten Wochen die Projekte der nächsten 3 Jahre aufsetzen, beschreiben und dann auch am Ende des Tages durchplanen.
Und Janine, da bist du freiwillig mit an Bord?
Ja, sehr freiwillig.
Okay, super, das klingt schon mal gut. Digitalisierung, zumindest in meiner Sichtweise, ist extrem wichtig, um so wie ihr es auch dargelegt habt, dafür schon mal danke an der Stelle für die Einblicke. Ein extrem wichtiges Thema, den Einkauf so zu entlasten, dass er sich wichtigeren Themen, Zukunftsthemen widmen kann. Werner, du hattest es gerade schon gesagt, dass im Einkauf sowas wie Innovation mit dieser Vorserie schon wichtig ist. Ich glaube aber, das Top-Thema, das aktuell vielen Einkäuferinnen und Einkäufern noch auf der Seele brennt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie spielt das bei euch mit rein? Gibt es Bezüge zur Digitalisierung? Wie bereitet ihr euch auf dieses Thema vor?
Ja, also richtig, das Thema Nachhaltigkeit und vor allem in Deutschland, Europa, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist auch für uns ein wichtiges Thema. Warum? Unsere Stakeholder, seien es die Kunden, Regulierungsbehörden, Finanzmarkt, aber auch die Gesellschaft fordern immer mehr Nachhaltigkeit. Wir haben dazu in 2021 ein Projekt aufgesetzt, um die Organisation und die Geschäftstätigkeit nachhaltiger zu gestalten. Mittlerweile ist das Projekt fest etabliert und wir haben ein Nachhaltigkeitsprogramm ins Leben gerufen, was sich Loop nennt. Einkaufsseitig haben wir dazu zwei Fokusthemen. Zum einen ist es die CO2-Reduktion, weil wir als Einkauf in Anführungszeichen der Hauptverursacher des CO2-Ausstoßes bei Webasto sind, eben mit unserer Lieferkette. Ein zweites wichtiges Thema im Einkauf ist die Umsetzung des Lieferkettengesetzes. Da geht es um Themen wie die Lieferanten auf einen Code of Conduct zu verpflichten, aber eben auch um ein regelmäßiges Reporting zu machen zum Thema CO2, zum Thema Verbräuche und so weiter. Wir haben dazu auch im Einkauf eine dezidierte personelle Ausstattung. Das heißt, wir haben zwei Mitarbeiter, die sich ausschließlich um die Nachhaltigkeit in der Lieferkette kümmern und sich auch mit den digitalen Lösungen beschäftigen, die du angesprochen hast. Und warum braucht es eine digitale Lösung in Nachhaltigkeit? Was wir festgestellt haben, auch in der Beschäftigung mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ist, dass die Datenmenge und Datenverfügbarkeit ein ganz wichtiges Thema ist. Und das lässt sich bei Unternehmen unserer Größe in der Regel nur noch digital bewerkstelligen, vor allem, weil es auch eine jährliche Wiederholung dazu braucht.
Ja, danke, dass ihr auch diese Brücke noch geschlagen habt. Ich habe mir selber vor ein paar Monaten oder in den letzten zwei Jahren so ein Zukunftsbild des Einkaufs entwickelt. Da war Nachhaltigkeit mit drin. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben über Innovation gesprochen. Da haben wir zumindest oder haben wir kurz mit drin gehabt. Aber wir haben natürlich die Digitalisierung und wir haben das Thema Agilität. Also von daher eine Rundreise durch die modernen oder Themenfelder des modernen Einkaufs. Vielen herzlichen Dank an der Stelle, dass ihr da so offen drüber gesprochen habt, dass ihr auch Schmerzpunkte benannt habt, gleichzeitig aber auch, glaube ich, genug und mehr als genug Wege aufgezeigt hat, wie man eben auch so ein komplexes Projekt auf die Spur kommen darf. Vielen Dank und gerne auf ein Wiedersehen on the road.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank auch von unserer Seite.
Vielen Dank.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.